Ich habe hier einen ganz tollen neuen Podcast entdeckt, wa?
Schneidest du das jetzt eigentlich wieder alles mit?
E2N Insights, der Podcast.
Mittlerweile ist es sogar die Herausforderung, die wirklich Guten rauszufischen.
Finde ich richtig gut. Richtig gut. Was die da erzählen. Richtig gut.
E2N Insights, der Podcast. Und mit diesem Intro darf ich euch ganz herzlich begrüßen bei E2 Insights, der Podcast. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht fragen, wo ist der Raphael? Mein Name ist Alina, ich bin Social Media Managerin bei E2N und ich darf dem Raffi heute die Show als Moderatorin stehlen. Aber nicht nur das ist heute mal anders, ich habe hier sogar gleich drei Gäste im E2N Studio sitzen. Ihr dürft euch gerne vorstellen.
Ich bin Svenja, ich bin Head of Marketing bei E2N. Heißt, ich bin quasi für unser Marketing-Team die erste Ansprechperson hier bei E2N. Habe aber auch noch so meine eigenen kleinen Projekte, an denen ich gerne arbeite. Das sind vor allem die Messen, Veranstaltungen, Presse. Und ja, hier und da springt man dann eben ein, wie das so ist bei einem kleinen Team.
Ich bin Vanessa, ich bin Hoteldirektorin im Gotel Hotel and Living in Würzburg. Ja, das Hotel ist letztes Jahr 10 Jahre alt geworden. So lange bin ich jetzt auch schon dort. Bin natürlich für alle Bereiche verantwortlich. Es macht mir viel Spaß.
Mein Name ist Franziska. Ich bin ebenfalls Hoteldirektorin im Gotel. Wir machen das quasi beide zusammen in ja Teamwork. Insofern sind die Aufgaben genau die gleichen. Unser ja, Arbeitsalltag ist recht spannend und abwechselnd, weil bei uns kein Tag gleich ist und somit eigentlich auch unserer beider Berufsalltag.
Ich danke euch für die Vorstellung. Dem einen oder anderen wird vielleicht schon aufgefallen sein, dass wir heute in einer komplett weiblichen Runde sitzen. Das hat folgenden Grund. Heute dreht sich im Podcast alles rund um das Thema Frauen in der Arbeitswelt. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Wie ist eure Karriere verlaufen?
Meine Karriere hat begonnen mit einem dualen Studium nach dem Abitur. Ich habe meine Ausbildung im Happy Markt Braunlage gemacht im Harz und das Studium an der Wirtschaftsakademie in Schleswig-Holstein am Standort Lübeck. Habe dort BWL Schwerpunkt Tourismusmarketing Tourismusmanagement studiert. Und ja, als ich dann nach 3 Jahren fertig war, ist mein Mann hier in die Region gekommen, aus beruflichen Gründen und habe dann die Anzeige der Neueröffnung im Hotel gesehen und habe dann im Gotel ein Management-Trainee-Programm angefangen. Das ging 18 Monate und danach wurde ich dann stellvertretende Hoteldirektorin. Ende 2014 bis ja Anfang 2015 bin ich dann nochmal in unser Hotel in Hannover gewechselt, war da ein halbes Jahr stellvertretende Hoteldirektorin, ehe ich dann im April 2015 wieder nach Würzburg gekommen bin, weil es mir hier einfach so gut gefällt. Ja, und seitdem bin ich hier. Letztes Jahr haben wir unser Jubiläum gefeiert. Genau, und jetzt geht's voller Tatendrang weiter.
Ja, meine Karriere ist nicht ganz so linear wie Vanessas gelaufen, wenn auch in einigen Berührungspunkten ähnlich. Ich habe grundlegend erstmal nach dem Abitur ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, in einer Einrichtung für Menschen mit schwerer geistiger und körperlicher Behinderung. Habe dann Sonderpädagogik auf Lehramt studiert, das heißt, ich war eigentlich im sozialen Zweig verankert und bin dann über Umwege und Nebenjobs in der Gastronomie auf die Hotellerie gekommen. Und habe dann ähnlich wie Vanessa ein duales Studium gemacht, die Ausbildung parallel zur Hotelfachfrau und bin jetzt eben schon auch seit 6 Jahren in der Hotellerie.
Ich glaube, bei mir war es ziemlich eine Mischung aus euch beiden. Ich habe auch nach dem Abi erstmal mir ein Jahr Auszeit gegönnt, war ganz klassisch in Australien unterwegs. Oh, das stimmt gar nicht, das war erst nach dem Bachelor. Ich habe gelogen. Ich muss nochmal anfangen. Gut, ich habe erst mein duales Studium gemacht, witzigerweise auch im Bereich International Business an der DHBW in Bad Mergentheim. Habe da schon im B2B gearbeitet bei einem Versandhandel für Dentallabortechnik, also irgendwie ganz wild. Und nach dem Bachelor bin ich für ein Jahr ganz klassisch nach Australien gegangen. Einfach mal ein bisschen was anderes gemacht, habe da auch Gastrojobs gemacht, in einer Bäckerei gearbeitet, in einem Sägewerk, also irgendwie alles auf einer Farm. und bin dann zurückgekommen und habe für mich festgestellt, dass der Bereich Messen schon immer, auch während des dualen Studiums, das war, was ich machen wollte. Und habe dann ein Fernstudium angefangen an der TU Chemnitz im Bereich Live-Kommunikation. Habe währenddessen bei einem Anlagenbauer gearbeitet im Marketing in der Live-Kommunikation und ja, bin dann über Umwege bei E2N gelandet. Wurde hier eingestellt als Marketing- und Vertriebsassistenz. Das steht, glaube ich, auch immer noch in meinem Vertrag. Ja, und habe aber dann das Marketing hier aufgebaut.
Wie wichtig ist euch ein linearer Lebenslauf bzw. ein roter Faden im Lebenslauf?
Ja, ich denke, ich bin das beste Beispiel dafür, dass das nur bedingt wichtig ist. In meinen Augen spielt der lineare Lebenslauf keine gewichtige Rolle. Ich glaube, es zählt Persönlichkeit und vor allem Motivation für den Beruf, unabhängig davon, ob man die Linie gerade durchlaufen ist oder den ein oder anderen Abstecher gemacht hat. Ich sehe die Abstecher gerade jetzt auch bei mir persönlich als positive Erfahrung, die ich heute auch noch einbringen kann. Bei mir jetzt der soziale Bereich, der irgendwo klar auch mit Menschen zusammenhängt. Das Ganze kann ich jetzt auch immer wieder einbringen. Ich arbeite immer noch mit Menschen, aber auf einer anderen Ebene und glaube, dass ich davon viel profitiert habe und sehe das auch gerade bei Bewerbern, Bewerberinnen immer eher positiv als negativ.
Ja, würde ich voll zustimmen. Tatsächlich schaue ich mir den Lebenslauf super selten an. Vielmehr interessiert mich dann, was ist denn so die Motivation des Bewerbers? Warum will der denn bei uns arbeiten? Was will der oder die bei uns bewegen? Hat er oder die vielleicht schon eine Vorstellung? Keine Ahnung, was er beitragen kann, was er verändern will. Das sind so die Dinge, die mich mehr interessieren als der Lebenslauf. Und dann natürlich im Gespräch auch, passt halt menschlich, funktioniert das mit dem Team. Wir machen auch bei E2N immer einen Kennenlerntag, dass derjenige dann wirklich nochmal ins Team gucken kann und ich auch vom Team nochmal die Rückmeldung bekomme. Das sind die Dinge, die ich viel, viel wichtiger finde. Und ich glaube auch, wie du schon sagst, Franzi, dass man viel mehr davon profitiert, wenn man mal andere Dinge gesehen hat, weil man vielleicht auch ganz andere Ansätze hat, an die Dinge ranzugehen, wie man es vielleicht in einem linearen Lebenslauf im Studium oder, keine Ahnung, in der Ausbildung gelernt hat und man dann viel leichter auch mal out of the box denken kann. Ich glaube, das ist auch eher wirklich was Positives als was Negatives, aber ganz generell achte ich auch einfach nicht drauf.
Ja, kann ich euch beiden nur zustimmen und machen Franzi und ich ja so im Alltag auch. Bewerbungen schauen wir uns immer nur flüchtig an und laden die meisten Bewerber einfach zum Bewerbungsgespräch ein oder zu einem kleinen Kennenlernen, weil wir einfach wissen wollen, wie du schon gesagt hast, Svenja, was die Leute bewegt, bei uns zu arbeiten, wo die Motivation herkommt und sie einfach persönlich kennenzulernen. Das ist in unserem Beruf viel wichtiger als irgendwelche Noten, die auf irgendwelchen Schulzeugnissen stehen. Gerade auch bei Auszubildenden kommt immer die Frage, ja, welchen Schulabschluss braucht man denn? Muss man Mittelschulabschluss, heißt es, glaube ich, mittlerweile, haben? Oder braucht man, reicht doch was anderes oder braucht man was anderes? Und in welchen Fächern muss man gut sein? Das spielt bei uns generell eigentlich überhaupt gar keine Rolle, legen wir überhaupt gar keinen Wert drauf, sondern es muss halt einfach persönlich passen, wie ihr beide schon gesagt habt.
Voll. Ich finde auch unser gesamtes E2N-Team ist da ein schönes Beispiel für. Alina, würdest du mir wahrscheinlich zustimmen?
Ja.
Der Großteil ist eigentlich, sind Quereinsteiger, jetzt von so ein paar Ausnahmen abgesehen, aber wir sagen ja immer aus der Gastronomie für die Gastronomie, das stimmt auch. Wir haben echt viele, die entweder in der Hotellerie oder in der Gastronomie oder in der Systemgastronomie auch unterwegs waren und aber halt gar keinen jetzt zum Beispiel im Sales-Verkaufshintergrund haben, weil wir ja aber auch nicht normal verkaufen, so. Dann brauche ich halt auch nicht diesen klassischen Vertriebler, sondern vielmehr jemanden, der einfach Bock auf das Unternehmen, auf das Produkt hat und sich vielleicht im besten Fall noch in der Branche auskennt.
Welche Herausforderungen sind euch während eurer Karriere begegnet?
Ich glaube, dass gerade in Vanessa und meinem Bereich noch viel, auch wenn es mittlerweile nicht mehr so ist, männliche Führungskräfte oder auch bei uns gerade Abteilungsleiter, die auch häufig eben schon sehr lange in dem Beruf arbeiten, Vorrang haben. Gerade in der Hotellerie ist der Weg ja häufig sehr lang, über ja viele Stationen in vielen verschiedenen Hotels, durch viele Abteilungen in vielen Ländern, bis man irgendwann dann mal eben Führungsverantwortung übernimmt. Das war ja viele Jahre der klassische Weg. Da sind die Hoteldirektorinnen dann gerne mal über 40, 50. Vanessa und ich sind ja noch relativ jung, also ich bin 28 und ja, war dadurch am Anfang relativ schnell mit dem kleines, blondes, junges Mädchen-Bild konfrontiert, das dann irgendwo auch meine männlichen Abteilungsleiter, die wirklich doppelt so alt sind und andere Erfahrungen mitbringen, erstmal vielleicht ja ein bisschen negativ angesehen haben in meiner Führungsrolle und Führungsverantwortung. Und das war, glaube ich, die große Herausforderung, sich da zu positionieren und irgendwo sein Standing dann auch im Team und gegenüber dann auch eben älteren Kollegen, Kolleginnen und so weiter zu finden. Ich würde sagen, das war meine persönlich größte Herausforderung.
Ja, das ging mir ähnlich, wobei bei uns in der Kette, also auch in der Hotelkette, viel auf junge Führungspositionen und eigener Nachwuchs gesetzt wurde. Deshalb hat man damals auch dieses Trainee-Programm etabliert. Ich war mit einer Kollegin zusammen, glaube ich, mit die ersten, die das auch so durchgezogen haben und absolviert haben. Wir sind beide danach Hoteldirektorinnen geworden im weiteren Verlauf der Karriere. Und ja, aber die Franzi hat recht, also auch was im Haus dann mit Abteilungsleitern angeht, muss man sich natürlich schon erstmal so sein Standing verschaffen und da Vorurteile einfach aus dem Weg räumen, weil wir beide sehr jung waren, als wir in die Position gekommen sind und ich auch ja seit 10 Jahren einfach schon in dem Unternehmen bin, was für mich dann vielleicht am Ende ein bisschen einfacher, aber auch schon als Management-Trainee hatte ich relativ viel Verantwortung und auch Kommunikation mit den Abteilungsleitern, was nicht immer einfach war.
Ich glaube, meine größte Herausforderung war für mich selbst erstmal zu erkennen und dann auch zu kommunizieren, was ich überhaupt leiste. Ich habe mich sehr, sehr lange unter meinen eigenen Scheffel gestellt und das wurde dann natürlich auch ausgenutzt, also irgendwie auch ja, selbstverschuldet, muss ich schon so sagen. Und ich glaube, das war für mich die größte Herausforderung. Natürlich hat man dann auch noch zusätzlich diese Thematik mit, man ist irgendwie jung und will was bewegen und dann will man Dinge vielleicht auch noch anders machen. Und das ist ja sowieso immer so eine Sache. Dinge anders machen ist immer erstmal schwierig. Ja, aber ich glaube, meine größte Herausforderung war wirklich dazu zu stehen, was ich überhaupt leiste und mich da nicht klein zu machen. Und zwar selbst klein zu machen und auch klein machen zu lassen.
Welchen Führungsstil pflegt ihr in eurer Position?
Ich würde sagen, und ich hoffe, du stimmst mir zu, weil du bist Teil des Ganzen, einen relativ authentischen im Sinne von, ich lege sehr viel Wert auf Ehrlichkeit und Offenheit im Team, Dinge offen anzusprechen, dass auch jeder das Gefühl hat, meine Türen sind offen für alle und dass ich da auch unterstützend zur Seite stehe, wenn was wäre, dass ich halt, ja, jeder und zwar gegenseitig offenes Feedback gibt, auch mir, weil ich meine, wir sind alle drei sehr jung. Ich glaube, wir leben halt davon, dass man auch mal Kritik bekommt, weil sonst kann man sich ja auch nicht verbessern und ja, gleichzeitig will ich aber auch mein Team schon so ein bisschen fordern und das Beste aus denen rauskitzeln. Ich lege sehr, sehr viel Wert auf Eigenverantwortung. Your job, your choice, sage ich da immer gerne. Also wenn du halt deinen Bereich hast, dann versuch deine Entscheidung erstmal selbst zu treffen, weil du bist der Experte. So, das ist immer so meine Herangehensweise.
Ja, können wir dir eigentlich auch so zustimmen, Svenja. Wir pflegen wirklich die Hands-on-Mentalität. Unsere Tür steht im wahrsten Sinne des Wortes wirklich den ganzen Tag offen, weil wir beide in einem Büro sitzen, was noch durch eine Tür geschlossen werden kann, im ganz klassischen Sinne. Unsere Tür aber für jeden Mitarbeiter immer offen steht, außer wir haben wirklich mal was Wichtiges zu sprechen, dann müssen wir die Tür natürlich zumachen. Aber ansonsten steht die Tür für jeden immer offen und wir pflegen auch eine ehrliche Kommunikation, geben viel auf Feedback, sowohl ans Team als auch dann an uns, versuchen uns auch immer selber zu reflektieren, auch gegenseitig, ja, und versuchen da einfach, ja, so wie du schon gesagt hast, das Beste halt mit dem Team auch zu erreichen.
Ja, ergänzend würde ich vielleicht sagen, profitieren wir viel von Führen durch Vorbild. Bei uns in der Branche ist es, wie Vanessa gesagt hat, sehr hands-on und in meinen Augen ganz, ganz wichtig, alle Aufgaben zu kennen und auch zu können. Ich glaube, das ist die Grundlage für Respekt im Team, zu sagen, okay, alle wissen, dass in Notfällen, aber auch so, wir jede Aufgabe übernehmen, gerne einspringen, unterstützen und entsprechend auch die ja, To-Dos so vorleben, wie wir es uns wünschen. Und dadurch kommt, glaube ich, ein tolles Miteinander dann auch zustande, das wenig von oben, sondern eben kooperativ auf einer Ebene stattfindet, durch gegenseitiges Respekt und aber auch durch gegenseitigen Respekt und Anerkennung der Aufgabe und der Leistung dann.
Was sind eure Top 3 Do's beim Thema Mitarbeiterführung?
Ich würde ganz klar Wertschätzung auf Platz 1 setzen. Ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Arbeitsmarktsituation, in der niemand bei uns arbeiten muss, sondern jeder, der bei uns im Team ist, das gerne möchte, weil er viele andere Alternativen hat. Und ich glaube, da ist es ganz elementar, jeden so wertzuschätzen, wie er das braucht. Und das ist, glaube ich, die Kompetenz, die man sich über die Zeit aneignen muss, sein Team zu kennen und zu wissen, was braucht jeder. Der eine möchte Wertschätzung über Lob, der andere möchte es über Kritik und konstruktiven Austausch. Es gibt sicherlich auch noch einige, die Wertschätzung monetär sehen, wobei ich glaube, dass das mittlerweile gar nicht mehr wahnsinnig ausschlaggebend ist. Ich glaube, dass gerade so Klassiker wie Work-Life, Stimmung im Team und so weiter eine größere Rolle spielen und man das schon aus Führungsperspektive stark beeinflussen kann, wie wohl sich der Kollege, die Kollegin dann auch fühlt. Und das geht für mich über Wertschätzung, in welcher Form dann auch immer. Und da muss, glaube ich, jeder seine Art finden, wie er das macht. Aber es ist in meinen Augen Key für den Erfolg im Team.
Voll. Würde ich 100% unterschreiben.
Ja, ich auch. Klar, und da spielt ja die Ehrlichkeit dann auch mit rein, ne? Also ehrliche Kommunikation dem Team gegenüber. Und das ist schon auch sehr, sehr wichtig.
Ja, was ich ergänzen würde, wäre Empathie. Ich finde es super wichtig, einschätzen zu können, ja, es ist nun mal eine Arbeit mit Menschen, also muss man irgendwie auch auf die Menschen eingehen können und da dann eben auch erspüren, wie fühlt sich der Kollege, die Kollegin gerade, hakt es vielleicht gerade irgendwo, muss man irgendwo nochmal nachhören, läuft es gerade, ja, einfach so ein empathisches Gespür mitbringen.
Ja, ich glaube, es dreht sich einfach vieles oder alles einfach um den Mitarbeiter und das ist dem Mitarbeiter gut geht, in Anführungsstrichen.
Und dann bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, die Eigenverantwortung. Das wäre noch der Punkt Nummer 3, weil nur gut gehen funktioniert halt nicht. Da muss auch ein bisschen was dann kommen und es ist ja ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis.
Ja, wir sagen immer, es ist ein Geben und ein Nehmen. Wir geben viel und wir erwarten aber eigentlich auch viel.
Werdet ihr in eurer Rolle als weibliche Führungskraft oft mit Stereotypen oder Vorurteilen konfrontiert?
Ich würde sagen, nein. Also ich glaube, bei uns ist manchmal eher gastseitig die Erwartungshaltung eine andere. Wenn der Hoteldirektor oder die Hoteldirektorin gerufen wird, dazukommt, waren wir beide schon oft in Situationen, in denen der Gast nicht dachte, dass wir beide das sind und uns in dem Moment erstmal vielleicht nicht ernst genommen oder falsch eingeschätzt hat, weil der reine Hoteldirektor, Direktorin vom Stereotyp und vom Bild, das man im Kopf hat, vielleicht jemand anderes ist als zwei, ich sag's jetzt mal überspitzt, junge Mädels unter 30. Glaube ich, das war ist vielleicht der einzige Berührungspunkt, aber rein führungsseitig habe ich im Alltag in den letzten Jahren kein Stereotyp jemals übererlegt oder auferlegt bekommen.
Nein, Franzi, da hast du recht. Mit der Gastseite, das sehe ich genauso, weil da die Erwartungshaltung einfach wirklich immer eine andere ist. Man kennt es aus Filmen, man kennt es aus Büchern. Ich glaube, da stellt sich jeder eigentlich jemand Älteren vor, jemand, ich möchte jetzt nicht sagen Gestandeneren, weil wir auch ein super Standing haben und unseren Job genauso gut machen wie jemand, der 30 Jahre älter ist als wir. Aber wir machen ihn vielleicht einfach ein bisschen anders. So einfach auch mit neuen Einflüssen, mit neuen Einstellungen und auch mit neuen Schwerpunkten haben wir ja eben schon bei der Mitarbeiterführung auch groß besprochen. Und da, glaube ich, ist die Erwartungshaltung immer eine andere. Ich glaube, dass viele immer positiv von uns überrascht sind, nicht negativ. Aber da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Ich Gott sei Dank mittlerweile auch nicht. Also, und ich glaube auch, dass es unterbewusst manchmal noch zu Situationen kommt, wo ich mir denke, okay, wäre das jetzt mit jemand Männlichem genauso passiert. Kann ich aber natürlich auch wieder nicht beurteilen, weil ich nun mal kein Mann bin. Aber ich finde auch, es hat sich sehr, sehr positiv gewandelt. Und ich glaube, das, was ihr beide jetzt auch gesagt habt, dass tatsächlich gar nicht primär das Geschlecht die Rolle spielt, sondern viele dann überrascht sind aufgrund des Alters, weil halt in den Köpfen dann auch so diese Vorstellung ist von einer Führungskraft, die halt irgendwie schon jahrelang Erfahrung hat, so dieses klassische, was früher auch immer in den Bewerbungen, in den Stellenausschreibungen stand, so am besten 30 Jahre Erfahrung, und aber 28 Jahre alt. Ja, daher, ich glaube, die Vorurteile sind dann eher an das Alter geknüpft als ans Geschlecht mittlerweile.
Wurde euch gegenüber bereits eine gewisse Erwartungshaltung beim Thema Stereotypen entgegengebracht?
Ja, das ist das, was ich gerade meinte. Und ich finde es super schwer zu beantworten, weil es gab definitiv schon Situationen, wo ich mit anderen Personen aneinander geraten bin. Sei es, weil ich vielleicht in dem Moment so autoritär war oder vielleicht im Gegenteil zu wenig autoritär oder was auch immer. Also da gab es natürlich schon Momente, aber ich weiß natürlich nicht, weswegen ich da jetzt mit demjenigen aneinander geraten bin. Ob das jetzt irgendwie eine stereotypische Erwartungshaltung von dessen oder deren Seite war oder ob das irgendwo ganz anders herkam, finde ich super schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
Ich glaube, man läuft schnell Gefahr, dass dann auch auf die männlich-weibliche Rolle zu übertragen in einem ersten Schritt. Also ich habe es ja auch schon gesagt, dass ich ja früher gefühlt als Mäuschen von den männlicheren, älteren Kollegen abgestempelt wurde. Mag aber auch meine persönliche Wahrnehmung gewesen sein, die grundsätzlich überhaupt nicht so gemeint war. Ich glaube, man versucht einfach, weil dieses Bild über viele Jahre eben auch so aufgebaut worden ist, dass man als Frau in einer Führungsposition sich erstmal sehr behaupten muss und vielleicht auch ja sehr autoritär erstmal starten muss, um überhaupt ernst genommen zu werden. Ich glaube, man neigt dann dazu, das auch zu machen und irgendwo vielleicht auch Dinge selber überspitzt zu sehen, die gar nicht so gemeint sind. Mag sein, dass es manchmal auch so gemeint ist. Das ist was man schlecht einschätzen kann, wie du auch schon gesagt hast. Und man vielleicht selber dann eher auf den Zug aufspringt und es darauf bezieht, ob es so gemeint war oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Ich habe es damals so wahrgenommen, eben ja mich reduziert gefühlt auf mein Alter und irgendwo dann auch mein Geschlecht in dem Moment. Hat sich aber jetzt im Verlauf nicht bewahrheitet. Und ich glaube, da muss dann jeder so ein bisschen seinen Weg finden, ob Härte der richtige Weg ist, wage ich anzuzweifeln, rückblickend. Ich habe das damals so gemacht, glaube ich, das zum einen gesellschaftlich auch so ein bisschen so auferlegt bekommt, dass es wichtig ist, nicht in diese Mäuschenrolle zu kommen und eben hart zu sein und sich männliche Attribute irgendwo anzueignen, was eben harte Führung, autoritärer Führungsstil, Dominanz, klare Strukturen angeht. Und habe mir das damals sehr, sehr angeeignet, hätte es rückblickend nicht gebraucht.
Ja, witzig, war bei mir ähnlich. Ich habe auch so angefangen und dann ja nach und nach gemerkt, okay, das bin ich gar nicht, das ist irgendwie nicht der Weg und ja, das dann nach und nach angepasst zu dem, was wir jetzt tun.
Ja, kann ich euch beiden nur so recht geben und habe ich auch nichts weiter zu ergänzen. Ich glaube, dass wir mit unserem weiblichen Führungsstil manchmal auch viele Vorteile haben.
Ja,
gegenüber
ja,
den
absolut.
Männern. Also so, wie wir es machen.
Glaube ich auch. Gerade weil man eben so auf die Mitarbeitenden zugehen kann. Ich glaube oder kann mir gut vorstellen, dass sich da die männlichen Kollegen vielleicht schwerer tun, weil es ja doch auch ein Zeichen von Schwäche sein kann, auf jemanden zuzugehen, vielleicht auch mal sich selbst zurückzunehmen, das Team in den Vordergrund zu stellen. Aber auch da, das ist jetzt wieder ein Stereotyp. So, warum soll man keine Schwäche zeigen können? Das ist super schwer zu sagen.
Ja, ich glaube, es kommt auch immer drauf an, was man dann selber in den Fokus stellt. Und so wie ich das jetzt auch rausgehört habe, ist es bei uns allen ja einfach der Mitarbeiter an sich und gar nicht mehr. Ja, und das ist unser Hauptgut, sagen wir immer, weil ohne unsere Mitarbeiter könnten wir gar nichts erreichen. Ist vielleicht bei euch immer noch mal eine andere Sache. Aber dadurch, dass wir immer direkt am Gast arbeiten, brauchen wir unsere Mitarbeiter. Das könnten wir nicht zu zweit schaffen, das Ganze.
Ja, ich glaube, so anders ist das bei uns gar nicht. Wenn ich jetzt Simon, Andi und Björn sagen würde, macht doch mal, schmeißt doch euer Unternehmen mal wieder einen Tag allein, werden die auch aufgeschmissen. Um wieder den Bogen zurückzuschlagen zu männlicher und weiblicher Führungsrolle. Ich glaube, so viel Unterschied gibt es da nicht. Es kommt eher darauf an, was stellst du für dich in den Fokus? Was sind die Dinge, die du für wichtig hältst? Welche Werte vertrittst du in deinem Unternehmen oder willst du vorleben?
Dann kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute. Welche Karrieretipps möchtet ihr unseren Hörenden heute mitgeben?
Ich habe mir 3 aufgeschrieben. Kleiner Streber. und Punkt Nummer 1 ist genau das, was ich zu Beginn falsch gemacht habe, nämlich dieses Vertrauen in sich selbst zu haben, auch die eigenen Leistungen als Leistungen anzuerkennen und ja, an Themen einfach ranzugehen mit diesem, klar kann ich das schaffen, anstatt von, oh Gott, ich kann das nicht und das ist zu viel und ich bin noch gar nicht genug. Ja, da einfach mal in sich selbst zu vertrauen, einfach mal sagt sich natürlich super leicht und das ist gar nicht so leicht, aber das wäre ein Tipp, der mir auch wirklich am Herzen liegt, weil das so, so viel verändert, auch wie du dich positionierst gegenüber anderen. Damit einhergehend, dass man Herausforderungen vielleicht gar nicht so als Herausforderungen betrachtet, sondern als Chance und da offen rangeht und Dinge einfach mal macht. Und zuletzt, was mir auch am Herzen liegt, ist das Thema Kritik annehmen und für sich als Verbesserungspotenzial zu erkennen. Ich habe schon oft erlebt, dass Menschen mit Kritik überhaupt nicht umgehen können. Dabei ist Kritik eigentlich so was Gutes, weil nur mit Kritik kann man ja wachsen und sich weiterentwickeln. Und das ist auch eins, also Weiterentwicklung ist einer der Hauptwerte und was wir bei E2N leben. Und wenn ich Kritik von mir weise, dann nehme ich mir das. Und es ist so schade, weil das ist irgendwie doch, weiß ich nicht, so ein Lebensziel, sich immer weiterzuentwickeln. Man will ja nicht auf der Stelle bleiben. Und dafür braucht es Kritik. Ja, deswegen Kritik annehmen und als Verbesserungspotenzial für sich nutzen.
Mein Tipp liegt vielleicht erstmal in der Basis aus eigener Erfahrung raus. Überlegt euch wirklich, was ihr machen möchtet und was ihr auch gut könnt und welchen Weg ihr gehen möchtet, unabhängig davon, welchen Weg ihr vielleicht schon beschritten seid, was euch vielleicht im Umfeld mitgegeben wird. Ich habe mir damals super schwer getan, mein Lehramtsstudium abzubrechen, weil ich noch nie irgendwas abgebrochen habe und habe das erstmal als Misserfolg für mich persönlich verbucht. Im Nachhinein die absolut beste Entscheidung, da den Strich drunter zu ziehen und neu anzufangen. Meine Eltern waren nicht dafür, mein Umfeld war nicht dafür dennoch rückblickend absolut richtig. Und da muss sich, glaube ich, jeder wirklich ganz gezielt Gedanken machen, was kann er gut, nicht was möchte ich machen und wo glaube ich, habe ich tolle Karrierechancen, sondern was kann ich gut. Und dann habe ich in dem Bereich auch eine tolle Karriere vor mir. Ich glaube, das steht und fällt Karriere und entsprechend Werdegang steht und fällt mit eigener Motivation und mit Commitment zur Sache. Und dann wird das Ganze ganz automatisch gut. Und dann kann ich auch alle Sachen, die du jetzt als Tipps mitgegeben hast, beherzigen und mehr oder weniger intrinsisch automatisch umsetzen, wenn ich dann im richtigen Bereich bin, den ich dann auch mit Passion irgendwo fülle.
Genau, sehe ich ähnlich wie ihr beide. Franzi, du weißt es ja, wahrscheinlich, für mich ist immer wichtig, dass man Spaß an der ganzen Sache hat, die man auch macht. Ich glaube, dass man einfach unglücklich ist, wenn man einen Job ausführt, an dem man keinen Spaß hat. Und das merken sowohl die Gäste oder die Kunden oder auch die Mitarbeiter oder das ganze Team, wenn man an der Sache keinen Spaß hat. Und das steht für mich eigentlich immer im Vordergrund. Klar, man muss damit seine Brötchen verdienen können. Aber das ist für mich immer so der Hauptpunkt. Man sollte nichts machen, woran man keinen Spaß hat.
Franziska, Vanessa, Svenja, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für den wertvollen Input und auch für mich sehr inspirierenden Input in dieser Folge. Wenn du dich jetzt fragst, wo kann ich mehr über die 3 erfahren? Du findest alle Links in den Shownotes. Dort findest du auch alle Links zu unseren grandiosen Social-Media-Kanälen. Und damit darf ich mich für heute auch schon verabschieden und wünsche dir eine gute Zeit.
Das ist voll gut.
werde ich jetzt implementieren, wenn mich nochmal einer fragt.
Ich denke, wir reden da einfach ein bisschen.
And so on.
Ich trinke mal ein Schlückchen. Das kann ja ein bisschen dauern bei dir, hm?
Insights! Gott, Herr, nochmal.
Bitte? E2N Insights, der Podcast.